Zu dem letzten Lied werde ich nachher noch eine kurze Schriftstelle vorlesen, weil die ist mir spontan gekommen, die kommt kurz nach, auch im Kolosserbrief, im zweiten Kapitel, aber das ist eine schöne Stelle. Ich habe einen Frosch im Hals, das hat man gehört, und ansonsten geht's mir ganz gut soweit. Die letzten Tage waren typisch, aber nicht Corona. So, und deswegen haben wir jetzt volle Kraft voraus. Ich fange an bei Birgit, beim letzten Sonntag. Das war ein auf der einen Seite überraschender Blick auf die Wirklichkeit, in der wir leben, die Wirklichkeit Gottes, die unglaubliche Vielfalt weltweit, naturweit. Wenn ich allein an so einen armen Insektenforscher denke, der ist dann bei seinem 2537. Käfer dieser Sorte. Und immer wieder neu, immer wieder anders, immer wieder ein bisschen verändert. Es gibt eine ganze Menge von Vielfalt auf diesem Globus. Ja, Gott liebt diese Vielfalt offensichtlich. Sonst hätte er Einheitsblumen geschaffen, Einheitskäfer, Einheitswürmer, Einheitskühe. Das wäre nicht so schön. Also er liebt die anscheinend. Und wir müssten ja eigentlich theoretisch sagen, ist ja großartig. Aber in der Praxis unseres Alltags ist das alles andere als großartig. Und dem möchte ich heute ein kleines bisschen nachgehen. Es ist nicht so positiv. Wir sind umgeben, das allererste, und das, ich meine, dass wir von verschiedenen Autotypen umgeben sind, das kann man alles verkraften. Aber dass wir von verschiedenen Menschen umgeben sind, ist viel, viel schwieriger. Wir begegnen Andersdenkenden, Querdenkenden. Wir begegnen Leute, die offensichtlich gar nichts denken, die einfach so leben. Und wir finden das furchtbar. Wie kann man nur so leben? Wir finden Andersgläubige schrecklich. Die gehen in andere Gemeinden, in die würden wir nicht mal mit dem Fuß vorsichtig reintreten. Ja, es gibt sogar andere Rassen. Auch das macht uns nicht immer nur reine Freude. Ich weiß noch, wie meine Mutter mal aus Amerika zurückkam von meinem Bruder und dann sagte, ich habe da nie Probleme gehabt mit Rassen drin, bis ich in einem mit einem Greyhound über Land fuhr und unter lauter Farbigen saß und neben ihr saß eine farbige Frau, korpulent, ein bisschen Schwitz, ne, und so, und aß eine Orange, ist ja kein Problem. Aber sie aß sie mit der Schale. Knatsch, Spritz. Und hat sie gesagt, jetzt habe ich doch ein bisschen Probleme. Ja, es gibt verschiedene Rassen. Und nein, wir Deutsche sind jetzt umprogrammiert worden. Wir sind jetzt ganz, ganz, ganz rassenfreundlich. Und man muss bloß mal den Aufschrei sich in Erinnerung rufen, wie es 2015 so viele, ja, die sehen ja ganz anders aus wie wir. Ach, und die leben anders und die glauben anders und was sie noch alles anders sind. Und unser Deutschtum geht verloren. Ich überziehe das, aber viele Menschen haben damit richtig Probleme. Und auch wenn sie Christen sind, tun sie sich nicht so leicht damit. Ich muss ein kleines Erlebnis jetzt, das ist ganz, ganz frisch noch, loswerden. Ich war auf dem Bundescamp der Royal Ranger. Das sind also christliche Pfadfinder, die... Hey, du warst da? Wow. Jetzt muss ich aufpassen, aber ich glaube, es stimmt, was ich sage. Es waren ungefähr 17.000 Leute und davon 12.000 Jugendliche. 12.000. Und wenn so Lobpreis waren, solche Dinge, ich habe drin gesessen und habe gesagt, wo gibt's denn sowas nochmal in Deutschland? So viele junge Menschen und es sind garantiert nicht alle im christlichen Saft großgezogen worden. Garantiert nicht. Und die hören Dinge, die sie noch nie gehört haben. Und da geht mein Herz auf und ich sitze da drin und ich bleibe noch sitzen. Und neben mir sitzt auch eine schon etwas, also vielleicht so 40, 45 Jahre alte junge Dame und komme mit ihr so ins Gespräch und sagt sie, ja, ich kann hier damit nicht so mitgehen. Oha, da war ich jetzt gespannt. Dann habe ich sie gefragt, was ist es denn? Was hindert denn? Ja, ich bin ganz anders erzogen, also ganz anders geprägt. Ich sage es jetzt schneller, da kam das dann so raus, ihre Familie, ihre strenge Religiosität. Sie gehört auch nebenbei gesagt nicht einer Freikirche an. Die meisten kommen, die Royal Rangers sind fast ausnahmslos an Freikirchen angedockt. Ohne Gemeinde geht es nicht, aber die Gemeinde, die Freikirchen, vor allen Dingen auch Pfingstgemeinden, die haben ein großes Herz für diese Art von Jugendarbeit, die ich für die momentan bemerkenswerteste in Deutschland halte. Was die da an Botschaft rübergebracht haben in 8 Tagen, da müssten wir schon mehrere Glaubenskurse halten, bis ein Jugendlicher da Appetit drauf bekommt. Auf den Glauben und so. Oder? Da war doch schon einiges dabei, ne? Kannst du dich an Markus Wanders erinnern und an sein kaputtes Gefäß? Ja. Ja. Gut. Also das ist eine andere Art. Die Prägung macht's oft. Zunächst mal, dass ein Mensch von sich aus eine andere Wertvorstellung hat. Und in die passen dann, je enger die sind, umso weniger Leute passen rein. Und die wundern sich, dass es so viele unsympathische Leute gibt. Und dass mit denen gar nicht so, mit den meisten Menschen kann man nicht richtig viel anfangen. Sie saß auch alleine da. Interessant. In einem solchen Gemeinschaftsfest. Sie saß alleine da. Und das war so für mich so der erste Gedanke, wo ich mir gedacht habe, oh, Prägung macht schon was. Prägung auch von unserem emotionalen Umfeld. Die hatte große Schwierigkeiten damit, dass man die Jugendlichen nur auf emotionaler Ebene anspricht. Stimmt nebenbei gesagt gar nicht. Aber natürlich, diese Jugendlichen, wenn sie jetzt hier nicht mal mehr mal ein bisschen aus der Haut fahren dürfen. Wo denn dann noch? Wenn nicht in der Nähe einer Sinnerfahrung, die ihr ganzes Leben umfassen könnte, dass sie dann sagen, ich werde fröhlich dadurch. Ich merke, wie mir das gut tut. Jedenfalls, schade. Es gibt nichts zu essen. Also, ja, nein. Das sind immer die wichtigsten Nachrichten normalerweise auf einem Camp. Das Essen ist da. So. Aber auch, ja, aus dem psychologischen Umfeld, wenn einer zu Hause immer wirklich, also in einer guten Art und Weise wertgeschätzt wurde, der tut sich im Leben wesentlich leichter als jemand, der sich seine Wertschätzung bei seinem Papa oder bei der Mama ständig erarbeiten muss. Wenn ich was gut gemacht habe, gute Noten gebracht habe, das und das und das und das, dann haben meine Eltern mich anerkannt. Ansonsten nicht. Das prägt. Hat auf einen Stand, da konnte man Münzen prägen, musste man so ein schweres Gewicht hochziehen und dann sauste es runter und es knallte. Und dann war die Münze geprägt. Bei den meisten Menschen geht das langsam über die ganze Kindheit und Jugend hinweg. Es gibt Prägungen, die dabei ganz komisch sind. Ich gehe jetzt mal von Männern aus, die in einer gemischten Schulklasse mal waren. Die haben die ganze Zeit erlebt, dass die Mädchen einfach schneller sind, schlauer sind, beredter sind und natürlich sofort immer bessere Noten haben. Und das ist für Männer nicht so ganz einfach. Und manchmal kommt es dann so zum Rückschlag, sobald sie mal können. Dass es dann so Macho-Typen werden, die vor allen Dingen in den Klassen, es gibt da herrliche Untersuchungen zu, die in Klassen sich immer als der Dodel gefühlt haben. Und jetzt sind sie ja, in ihren Augen oder sie machen sich so. Was liegt dem allem zugrunde? Es ist eine unglaublich festgeprägte, in uns vorhandene, na, ich hätte mal gesagt Sucht, dass wir uns vergleichen. Wir vergleichen uns. Wir können Weltrekordler sein in irgendeiner Bank, aber in einer anderen Beziehung vergleichen wir uns mit jemand und fallen in unserer Wertskala durch. Dieses Vergleichen ist oft und oft der Beginn eines Zerbruchs, auch des eigenen Zerbruchs. Wir vergleichen uns und es hilft uns nicht weiter. Wir erleben die Welt und damit alle anderen nur so, wie es in uns aussieht. Wenn wir diesen Geist des Vergleichens in uns haben groß werden lassen, dann erleben wir Menschen immer in einem gewissen Schema. Das billigste Schema ist, nützt er mir oder nützt er mir nicht? Ist er mir sympathisch? Das wäre die nächste. Nicht sympathisch. Finde ich ihn interessant oder nicht interessant? Also es gibt so eine ganze Reihe von Rastern, die wir dann in uns drin haben, wenn wir diesen Vergleichsgeist in uns haben. Und der prägt enorm viele, viele Menschen. Warum ist das so schwierig? Warum können wir mit der Vielfalt, die Gott uns angeboten hat, nicht so richtig umgehen? Weil es was mit unserem Selbstwertgefühl zu tun hat. Mit dem Gefühl, wie wir uns selber sehen. Wenn wir uns selber gering schätzen, dann ist es ein ganz kleiner Schritt nur, um andere Menschen gering zu schätzen. Jesus hat mal eine ganz einfache Regel aufgestellt. Er hat gesagt, liebe den Nächsten wie dich selbst. Ich zuck da immer ein bisschen zusammen, weil viele Menschen, die ich in der Seelsorge über Jahrzehnte jetzt kennengelernt habe, alles haben, nur kein Liebe zu sich selbst. Kein wirklich geheiltes Selbstwertgefühl. Oh, das ist eine Rarität. Eine Rarität. Und aus diesem nicht geheilten Selbstwertgefühl kommen dann alle Reaktionen, die wir dann später auch bereuen, die wir schlimm finden, die nicht gut sind und weiß der Kuckuck was. Alle diese Reaktionen kommen aus dieser Quelle. Deswegen sagt Jesus, liebe den Nächsten wie dich selbst und bitte nimm das als zwei Gebote. Und das zweite ist vielleicht sogar noch das Schwierigere. Dass man zu sich selber, trotz aller Erfahrungen, wir haben ja mit uns selber die einzigen wirklich wahren Erfahrungen. Wir wissen, was wir für Schlümpfe sind. Wir wissen, was wir manchmal denken. Wie manchmal wir vielleicht einem Finanzbeamten am liebsten die Gurgel abdrehen würden. Ich habe jetzt mal eine ganz neutrale Person genommen. Wir wissen, was in uns abgeht. Was wir auch an komischen Sachen in uns drin haben, an Verurteilung von Menschen. Das wissen wir vielleicht nur der Einzelne für sich selbst. Und aus diesem Grunde hat er auch keinerlei Grund, zu sich selber eine positive Stellung zu haben. Sich anzunehmen, so wie er ist? Nee, will ich nicht. Ich bin eine ganz, ach, gut, dass mich keiner so kennt, wie ich wirklich bin. Etwas, womit viele unserer Geschwister sich rumschlagen. Es ist einfach nicht, es tut schon fast weh, weil es das Leben im Gesamten mit anderen Menschen zusammen bestimmt. Das kriegst du nicht so ohne weiteres raus. Ach, ich habe noch so ein anderes Beispiel von jungen Damen. Früher musste ich öfters mal so Gespräche führen, da war ich dann in irgendeinem Restaurant und dann saßen dann manchmal auch mal an einem Tisch zwei junge Damen oder so und es kommt eine rein. Und dann beobachte ich die, das, mit der Zeit habe ich das bewusst gemacht, jetzt bin ich gespannt. Dann habe ich geschaut und tatsächlich jedes Mal von der Seite, von unten bis oben. Taxieren Sie? Ein weibliches Wesen, was Sie selber sind. Ist es Konkurrenzgeist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zeigt es, ich kann mich nicht an ihr freuen. Die Blicke waren nicht. Und dann meistens ging es dann noch hinterher. Los. Wie ist das möglich? Es ist möglich, weil letztlich ein gestörtes Selbstwertgefühl dahinter steht. Die könnte ja für mich in irgendeinem Fall Konkurrentin werden. Schwachsinn. Schwachsinn. Aber drin. In unseren Herzen drin. Also, die Sache mit dem sich selber, den Nächsten lieben wie sich selbst, stolpert schon über wie sich selbst. Ganz schwierig. Deswegen möchte Gott, dass wir in unserem Verhältnis zu uns selbst geheilt sind. Und wie geht das? Da müssen wir uns jetzt noch mit beschäftigen. Zuallererst, man kann es mal ganz nüchtern sehen. Wie denke ich über mich selbst? Ich kann sogar mal mich ein Blatt Papier nehmen und mal aufschreiben. Wie sehe ich mich eigentlich? Und danken Sie Gott auf den Knien, machen Sie Lobpreis wie heute, dass Sie sich, wenn Sie sich gut sehen. Das ist keine Überheblichkeit. Menschen, die ein versöhntes Verhältnis zu sich selber haben, können mit anderen unglaublich barmherzig umgehen. Denn sie müssen jeden Tag mit sich selber barmherzig sein. Geht gar nicht anders. Aber deswegen bricht das nichts von mir und meinem Wert ab. Auch wenn ich, das ist ein schöner Spruch, finde ich den. 1000 Mal fallen, 1000 einmal aufstehen oder hinfallen, aufstehen, Krone richten und weiter geht's. So, es gibt solche Sprüche, die genau das beschreiben. Die wollen uns immer wieder daran erinnern, der Umgang mit dir selber ist nicht einfach und er macht auch den Unterschied im Umgang mit anderen Menschen. Er macht ihn. Und oft in einer sehr traurigen Art und Weise. Mancher Mann bekämpft in seiner Frau seine Mutter. Manche Frau in ihrem Mann ihren Vater. Manche bekämpft eine bestimmte Sorte von Person, wenn sie die schon bloß sieht, die hat nichts mit der zu tun, mit der man selber mal eine hundsmiserable Erfahrung gemacht hat. Also das könnte auf der Liste stehen. Ich habe da so ein paar Erfahrungen gemacht. Ich denke, es kann sein, dass die mich beeinflussen. Dass mir dadurch der Blick auf die Kostbarkeit und die Liebenswürdigkeit eines anderen Menschen völlig abhanden kommen. Ja, ich will da nicht aus persönlichen Erfahrungen reden, aber ich kann nur eines sagen. Ein ganz bestimmter Typus, wenn der mir irgendwo auftaucht, dann merke ich sofort, wie sich die Nackenhaare stellen bei mir. Das gibt's gar nicht. Nach Jahren ist das immer noch sehr lebendig. Und wenn der Mensch noch so nett ist, ich mache einen Bogen drumherum. Ein ganz bestimmter Typ. Und von daher denkt man sich, wie viel Lasten, wie viel Belastungen auch für das eigene Selbstverhältnis muss mancher mit sich mitschleppen. Denn jeder von uns hat Geschichte. Und die ist nicht einfach weg, weil heute heute ist und morgen gestern war gestern. Nein, die bleibt. Was machen wir damit? Wir können also so etwas schon mal auf jeden Fall aufschreiben, könnte man sagen. Das sind jetzt reine menschliche Dinge, die man mit. Ich habe da, glaube ich, ein paar Dinge, die mich sehr stark beeinflussen. Im Umgang mit anderen Menschen, im Umgang mit mir selbst. Ich habe da ein paar Dinge. Das ist die eine Seite. Man könnte jetzt sagen, ja, ich bin ja schon tolerant, aber gegenüber den Religionen, da haben wir eine gewisse Position. Also wir hier im Stauferpark haben die Wahrheit. Und die anderen haben vielleicht noch ein paar Bröckelchen davon. Aber wir haben sie eigentlich ganz. Nein, so denkt hier keiner. Aber in vielen Gemeinden ist dieses Denken ganz normal. Die sind zum Beispiel nicht fähig, mit einer anderen Gemeinde was gemeinsam zu machen. Mit denen nicht. Die riechen zu sehr nach Weihrauch. Oder weißt du, Kuckuck was. Mit denen machen wir nichts. Wie ist das mit den Religionen? Ich hatte mal das Vorrecht, das ist wirklich ein Vorrecht gewesen, mit drei Indern zusammen und einem deutschen Professor in einer ganz kleinen Gruppe über ein Jahr lang hinweg eines der vielleicht die berühmteste vedische Schrift zu lesen, die den Hinduismus geprägt hat, die Bhagavad Gita. Falls jemand dieses Buch nicht kennt, es lohnt sich mal anzuschauen, um ein bisschen Herzerweiterung zu erleben, auch was andere Religionen anbelangt. Es war oft so, dass ich mir zwischendrin gedacht habe, und nächsten Sonntag bei unserem Studentengottesdienst, und nächsten Sonntag lese ich einfach mal das als Kapitel 13 aus dem Jakobusbrief vor, das Stück. Und alle würden sagen, wow, super. Wir dürfen doch bei einem selbst sehr auf Wahrheit bedachten Religion, dürfen wir doch nicht denken, dass Gott seinen Heiligen Geist eingesperrt hat. In das bisschen christliches Abendland. Der Heilige Geist hat im Maoismus, im Taoismus, im Hinduismus seine Spuren hinterlassen. Spuren, wo wir manchmal auf die Knie gehen und sagen, es wäre schön, wenn wir manches davon begriffen hätten, was die begriffen haben und leben. Wir hätten auch Feindesliebe begriffen, theoretisch. Und wie gehen wir dann mit Leuten, die uns nicht passen, um? Also ich meine jetzt mal kriegsmäßig oder auch kampfmäßig innerhalb einem Betrieb. Wie gehen wir mit denen um? Und da gibt es, deswegen gibt es jetzt so viele, ich finde es eigentlich dämlich, aber es ist interessant. Es gibt es überall, kann man so schwabbelige kleine Buddhas kaufen. Ne? Die sitzen dann im Garten rum, nicht, und langweilen sich da genauso wie auch sonst. Aber es ist nur ein Zeichen. Sie suchen nach was sie offensichtlich im Christentum nicht gefunden haben. weil wir über Jahrhunderte, und ich hätte es bald gesagt, anderthalb Jahrtausende, gewalttätig geworden sind. Und im Namen des Christentums Dinge passiert sind, dass einem die Luft wegbleibt. Und wer das mal ein bisschen studiert hat, ein bisschen mal mitbekommen hat, der sagt sich, es ist doch kein Wunder, dass Menschen jetzt irgendwo anders auf Suche gehen und driften. Und wenn dann überall so ein schwabbeliges Teil rumsitzt, dann ist das eigentlich für mich jedes Mal nicht eine Anklage an diese Leute, sondern eine Ratschen, sagt man in Bayern. Dann kriegst du eine drüber, weil er sagt, das haben wir verboxt. Das haben wir verbockt. Warum stehen nicht in Indien und in Japan so überall, sagen wir mal, Kreuze? Nein. Dafür waren wir leider in der Geschichte dann doch zu gewalttätig. Das heißt, wir haben viel von dem, was uns an Gott so kostbar ist, haben wir als Macht Mittel benutzt. In jeder Hinsicht. Jetzt von Kreuzzügen will ich gar nicht reden. Jeder Bischof hat Macht, der Papst sowieso, aber auch jeder kleine Bischof jedes Ortes und jeder Gemeinde hat Macht. Und es ist so selten, dass einer wirklich in Demut seine Funktion wahrnimmt. Ganz schwierige Geschichte. Ja, also die Religionen, wegen der Wahrheit haben sich viele, 100 Millionen Menschen schon den Schädel eingeschlagen. Ich kenne keinen einzigen Fall wegen der Liebe. Das ist das Elend des Menschseins, dass er eher bereit ist, mit Gewalt zu reagieren, als mit dem, was Gott eigentlich als Plan für seine Kinder in diese Welt gegeben hat. Wer das nicht wahrhaben will, dann muss er nur mal Jesus anschauen. Was hätte er denn noch alles tun sollen, um uns zu zeigen, dass Gott anders ist? Dass er so Liebe ist, dass er sich restlos selber aufgegeben hat. Wow. Ja, jetzt gibt es eine Frage. Sollen wir da mit diesen Listen arbeiten und gucken, wie wir dann wieder ein bisschen besser mit unserem Selbstverständnis und Selbstwertgefühl und unserem Blick auf andere umgehen? Oder gibt es noch eine Erlösung für das Ganze? Und die Erlösung ist wieder so simpel, wie sie anders nicht sein kann, weil wir es mit unserem Gott zu tun haben. Die ist ganz simpel. In dem Maß, wie ein Mensch sich durch seine Beziehung zu Gott geliebt weiß, bedingungslos geliebt weiß, ohne Wenn und Aber geliebt weiß, für alle Zeiten, immer treu, wie wir gesungen haben, du bist treu und du bist so, so gut. Wenn diese Liebe bei einem Menschen ankommt, durch seine Beziehung, jetzt sage ich es noch deutlicher, zu Jesus, mit ihm zu gehen als einem Freund, wie wir auch schon heute Morgen gesungen haben. Ich genieße das jedes Mal, weil da kommen alle Stichworte kommen dann nochmal vor oder kommen voraus. So, Gott als Freund. Wenn ich weiß, was ich für einen Wert habe bei diesem meinem Freund, der mir die Treue hält, auch wenn ich Mist baue. Ich habe gerade das Lied im Auto gehört, wie ich hergefahren bin. Meine Tochter hat immer Lobpreis im Auto und dann setze ich mich rein und da kommt dieses Lied, du bist treu, Herr. Auch wenn du, ihr kennt das ja. Du bist treu, Herr. Auch wenn ich versag, bist du treu, Herr. Unerschütterlich ist deine Treue. Also das macht etwas mit unserem Selbstwertgefühl. Wir können uns per Leistung anderen gegenüber und uns selbst gegenüber niemals ein, sagen wir mal, angefochtenes Selbstwertgefühl gesund denken. Da muss eine Qualität her. Eine durchgreifende Qualität von einer Liebe, die sagt, du bist so wertvoll, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und das ist eigentlich die Botschaft, die wir Jesus verdanken. Und ich denke manchmal, wir machen uns das Leben schon schwer, weil wir viele andere Sachen vom Glauben auch wichtig finden. Und auch, das ist alles gut und schön. Aber zum Beispiel an so kapitalen Dingen wie dem ewigen Vergleichen, dieser Mangel an Selbstwertgefühl, da hilft nur eins. Eine bodenlos tiefe Erkenntnis dessen, dass man geliebt ist bis auf die Knochen. Mit allem drum und dran. Wir erfahren eine Barmherzigkeit von diesem Gott her, die alles übersteigt. Und wenn man jetzt wirklich genau in die Geschichte hineinschaut, dann sieht man, wie oft ganz knallharte Leute von dieser Barmherzigkeit auf den Kopf gestellt wurden. Knallharte Leute, die alles andere als barmherzig mit anderen umgegangen sind. Und sie haben sich bekehrt. Ich muss noch dran denken, ich bin schon langsam uralt. Vor über 20 Jahren gab es eine große Evangelisation in Berlin im Stadion, und da hat die Rosa Price eine Ansprache gehalten, auf Englisch wurde dann übersetzt. Rosa Price war eine Frau, die Auschwitz überlebt hat und dort Fürchterliches erlebt hat. Und nach der Veranstaltung kommt ein älterer Mann auf sie zu und fragt sie, haben Sie das wirklich ernst gemeint mit der Vergebung? Sie hat einfach, und ich vergebe heute allen den Peinigern. Und haben Sie das wirklich ernst gemeint? Hat sie gesagt, ja, weil Jesus liebt. Und den hat's umgekrempelt. Es war einer der Auschwitz-Täter. Und da habe ich mir gedacht, wow, was mag jetzt noch in seinem Leben vorgehen? Wenn er einer solchen Barmherzigkeit in Form einer Person, die wirklich Barmherzigkeit jetzt gezeigt hat, und zwar eine, die nicht auf ihrem, jetzt hätte ich bald gesagt, die nicht auf ihrer Geschichte gewachsen ist, sondern die auf ihrer Beziehung zu Jesus gewachsen ist. Sie war ja Jüdin. Und sie hat Jesus kennengelernt und dadurch hat sie erfahren, was es heißt, einem Gott zu begegnen, der einen nur in den Armen haben will und sonst nicht woanders. Das hat sie kapiert und den hat's erwischt. Und ich denke, er war ja auch in der ganzen Evangelisation dabei. Ich denke, er hat es verstanden. Ich weiß leider nichts mehr von seiner Geschichte. Ich denke mir nur, nach einer solchen Begegnung mit so einer Frau wird er nicht einfach so weiterleben wie bisher, sondern die Erfahrung von Barmherzigkeit ist eine von den größten Dingen, die es gibt. Und die können ganz, ganz klein sein. Ganz klein. Also ich mache jetzt dann Schluss, weil das ist eine Story, die geht mir so an die Nieren. Aber ich erzähle die trotzdem. Nein, nicht das, um was es mir jetzt ging, dieses Vergleichen und dieser Selbstwertgefühl. Darum geht's mir innerst zu innerst. Aber eins muss ich erzählen, weil solche Gästen der Barmherzigkeit sind selten. Man umschreibt sie meistens mit Güte. Ich war ja früher im Orden und da gibt es 30-tägige Exerzitien, 30 Tage Schweigen, Beten, Schrift lesen, Schweigen, Beten, Schrift lesen und so weiter und so weiter. Und Frühstück gibt's auch, natürlich auch schweigend. Und da saß mein mein Novizenmeister, der die Exerzitien gibt. Und hier saß ich. Und tja, ich hatte schon immer einen Tick. Wenn irgendeine Situation komisch wurde, vor allen Dingen, wenn sie ernst sein sollte, dann bekam ich einen unglaublichen Lachreiz. Das war so schlimm am Anfang. Ich dachte, ich muss den Beruf wieder aufgeben. Das hat gar keinen Sinn. Sobald ich da in einer feierlichen Zeremonie bin und der stolpert über seine Schleppe oder sonst was, dann fange ich so zum Lachen an, dann ist fertig. So. Wir saßen da. Und er aß und mit einem Mal passierte ihm etwas. Er musste plötzlich so niesen und die Glocke hing bis da runter, fast auf den Tisch. Ja, man könnte sagen, oh, was für ein peinlicher Zufall, aber für mich war es der absolute Auslöser. Und ich konnte nicht mehr an mich halten. Ich musste einfach in dieser idiotischen Situation, peinlich bis zum Gehtnicht, meinem Novizenmeister gegenüber sitzen und fing an zu lachen. Ich konnte einfach nicht anders. Und dann kam die Barmherzigkeit. Ich hatte ja eine Hand so auf dem Tisch und da kommt seine Hand rüber, legt seine auf meine und drückt sie nur. Das Lachen war weg und ich hatte eine Erfahrung von Güte, von Liebe, das kann ich keinem beschreiben. Aus dieser fürchterlich für mich peinlichen Situation, für ihn war das lange nicht so peinlich wie für mich. Wie kann ich denn da lachen? Ja, blöder Depp. Hildeberg gesagt. Gut, ich wollte noch mal ein bisschen was an Kolosserbrief vorlesen, den wir letztes Mal schon, am letzten Sonntag war der dran. Möge Gott euch trösten und möge euch das Band der Liebe, das euch verbindet, umso fester zusammenhalten. Dieser Satz ist schon toll, dass Gott uns trösten will. Ja, können wir auch mal zugeben, dass wir getröstet werden müssen? Nein, wir sind ja so tough. Ihr sollt euch immer wieder bewusst sein, welchen Reichtum es darstellt, dass ihr in Bezug auf Gott Gewissheit haben könnt. Ja, dass ihr das Geheimnis Gottes kennenlernen durftet. Jesus Christus. In ihm sind wirklich alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Kein psychologisches Problem, Liebe oder bleibt von Jesus unberührt. Keines. Es gibt Defekte, das ist was anderes, da muss dann die Medizin auch rein, also wenn es reine Hormongeschichten sind, aber psychologische Probleme, die durch unsere Geschichte und Prägung entstanden sind, gibt es keines, dass Gott nicht vertraut wäre und wo er nicht eine Lösung hätte. Und die größte aller Lösungen ist die Begegnung mit seiner bedingungslosen Liebe. Ach Jesus, viele Worte. Ich hoffe, dass du es jedem Einzelnen zeigst, wo er dein Erbarmen und deine Liebe restlos ausschöpfen darf und kann. Dass sein Selbstwertgefühl geheilt wird, erlöst wird von alten Prägungen, von den Dingen, die in sein Leben gekommen sind und ich bitte dich darum, Jesus, dass unser Leben immer mehr mit dir zusammenwächst. Dass wir dich nur anschauen brauchen, um zu merken, wie du eine unserer alten Wunden wieder mal berührst. Danke, Herr. Und bleib du unser Begleiter, unser Freund, auch für die kommende Zeit. Egal was kommt. Amen.